Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Ganz offiziell ist heute übrigens Frühlingsanfang und nicht nur das, Weltglückstag. Und wir bringen Ihnen hoffentlich auch richtig viel Glück mit dieser Ausgabe. Bei mir, wie immer an meiner Seite, der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism, die uns allen Glück bringt bestimmt.
Absolut, bin gerne eine Glücksfee, auch für dich. Hattest du denn heute schon einen guten Tag bis jetzt?
Ja, das ging so. Die Bahn kam 20 Minuten zu spät. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das überlasse ich mal der Beurteilung anderer. Aber ansonsten, die Sonne scheint, alles schön.
Sehr gut. Und wir blicken jetzt mal zu einer ganz besonderen Geschichte. Ein Mann, der sich auch im Deutschen Reiseverband lange Zeit ganz viel engagiert hat und auch eine Persönlichkeit ist, den der ein oder andere sicher kennt. Und jetzt auch eine, ich würde mal sagen, ganz spezielle eigene lange Reise hinter sich hat.
Genau. Axel Luhr hat 27 Jahre lang ein Reisebüro in Iserlohn geführt mit 6 Beschäftigten. Und kürzlich hat er das Reisebüro verkauft. Und aus diesem Anlass habe ich mich mal mit ihm darüber unterhalten, was es denn, wenn man sich denn mit dem Gedanken trägt, sein Reisebüro abzugeben oder zu verkaufen, zu beachten gilt, welche Fallen da lauern können und was man sonst noch so als selbstständiger Reisebürounternehmer tun sollte, um für das Alter vorzusorgen.
Und all diese Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Herr Dur.
Herr Schmicke, ich grüße Sie. Schön, Sie zu sehen.
Ja, ebenso. Und Sie haben ja jetzt auch Zeit, ne? Sie haben vor nicht allzu langer Zeit nämlich Ihr Reisebüro verkauft an ADAC Reisevertrieb. Was hat Sie denn dazu bewogen, das Büro an eine Organisation, also an eine Reisebürokette zu verkaufen und nicht an irgendeinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben?
Das wäre sicherlich so das Naheliegendste. Und dann habe ich natürlich auch als erstes innerhalb der Familie geschaut, ob es da eine potenzielle Nachfolgelösung geben könnte. Nun, ich habe eine Tochter und die hat sich nun leider für etwas ganz anderes entschieden, sodass das dann ausgefallen ist. Und dann war so der zweite Ansatzpunkt für mich, innerhalb der Belegschaft mal zu schauen, wer denn da das Potenzial hätte. Habe da auch mit 2 Kolleginnen Gespräche geführt. Eine hat aber sofort abgesagt, weil sie einfach nicht in die Verantwortung wollte. Sie war mit dem zufrieden, was sie hatte. Und die zweite hätte es gerne wohl gemacht, aber da war einfach das Risiko zu groß. Die Kollegin war alleinstehend zu dem Zeitpunkt. Da muss ein höherer Betrag finanziert werden. Das Risiko, das hat sie sich einfach nicht zugetraut. Und so, dass es da auch eine Absage gegeben hat am Ende, nach einer längeren Überlegungsphase. Man muss ja auch sehen, dass sich so ein Büro nicht schnell verkauft. Das ist ein Prozess, der einmal bei einem selber beginnt. Man muss selber mental und überhaupt so weit sein, dass man sagt, jetzt gehe ich in die Richtung, jetzt trete ich diesem Thema näher. Und dann muss man natürlich die beste Lösung finden, die natürlich auch die Mitarbeiter berücksichtigt, dass die nicht daher am Ende auf der Straße stehen, die eben auch eine Zukunftsperspektive für das Büro geben, für das man ja viele Jahre, Jahrzehnte selber auch gearbeitet hat. Das will man ja nicht einfach irgendwo beerdigen, begraben, die Türe abschließen, sondern das soll ja im Idealfall richtig gut dann eben weitergehen. So, und dann gab es eben, nachdem diese beiden ersten Optionen nicht in Frage kamen, da gab es so ein Momentum, das war dann Ende 22. Da hat es erste Kontakte gegeben, Gespräche, wo man einfach mal gefragt hat, habt ihr Interesse? Und dann fügte sich, wie das bei so einem schönen Puzzle auch schon mal ist, dann fügte sich plötzlich das eine Puzzlestückchen zu dem anderen. Und dann hat das gepasst mit dem Kündigungstermin bei meinem alten Franchise-System. Dann war eben das Interesse bei der ADAC Reisevertrieb GmbH war da sehr groß. Und dann ist es ja immer noch nicht sofort verkauft. Dann geht es ja erstmal in die engeren Gesprächsrunden. Sprich, es werden erstmal Zahlen verlangt. Dann wird eine Bewertung gemacht und dann guckt man sich natürlich auch das Büro an und die Mitarbeiterstruktur und was ist es für ein Büro und solche Dinge spielen da eben auch einfach eine Rolle. Und so ein Prozess von dem ersten Kontakt, dem ersten Gespräch, habt ihr Interesse bis zum Unterschreiben des Kaufvertrags, das war in meinem Fall jetzt dann tatsächlich auch nochmal ein gutes halbes Jahr, was da ins Land
kam. Okay. Also mein erster Lernerfolg aus unserem Gespräch ist schon mal, ich will morgen mein Reisebüro verkaufen, funktioniert in der Regel dann wohl so nicht. Aber Ihre Bemerkungen bringen mich zu einer etwas allgemeineren Frage. Wie bemisst sich denn eigentlich der Wert eines Reisebüros? Dass das was mit Zahlen zu tun hat, ist schon klar. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass die vergangenen Jahre aufgrund der Corona-Pandemie ja auch alles andere als typisch oder normal verlaufen sind, ist das ja vielleicht nicht ganz trivial. Also was sind da die wichtigsten Faktoren, um die es geht?
Tatsächlich hat man früher Reisebüros oder im Allgemeinen Unternehmensbewertungen in der Weise vorgenommen, dass man in die Vergangenheit geguckt hat. Da hat man die letzten 3, 4, 5 Jahre genommen, wo die Jahresabschlüsse vorlagen, hat vielleicht noch aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen daneben gelegt und geschaut, wie haben sich die Vermittlungsumsätze entwickelt, wie haben sich die Erlöse entwickelt, also die Provisionserlöse, sonstigen Erlöse und wie sind die Kosten eben in der Entwicklung dargestellt worden. Das macht natürlich, wenn Sie da ein paar Jahre Pandemie mit den Verwerfungen drin haben, macht das wenig Sinn. Üblicherweise schaut man jetzt tatsächlich sich die Zukunft an. Wir haben ja jetzt nur seit 2022 auf jeden Fall, aber seit 2023 auch wieder ein halbwegs normale Verhältnisse, Voraussetzungen mit einem Durchstarten in diesem Jahr, was man so sieht und mitbekommt, entwickelt sich das ja alles sehr gut. Und der Vergleichswert ist tatsächlich das Jahr vor der Pandemie, sprich 2019. So, da schaut man, wie sehen die Planungsrechnungen aus? Sind die realistisch auf der Grundlage von 2019 mit dem zur Verfügung stehenden Personal? Ich glaube, alle haben irgendwo Personal auch verloren, weil sich Kolleginnen und Kollegen anderweitig orientiert haben. Das war bei uns nicht anders. Und da gibt es ja betriebswirtschaftlich gesehen solche Verhältniszahlen, dass man sagt, also ein Vollzeitmitarbeiter, Mitarbeiterin in der Touristik schafft so und so viel 100.000 Umsatz in der Flugabteilung. Wenn Sie Firmendienst, Fluggeschäft machen, Geschäftsreisen bedienen, dann ist das ein bisschen mehr, weil da die Arbeitsweisen ganz anders sind. Ja, und so kommt man eben auf ein theoretisches Umsatzpotenzial, daraus abgeleitet dann eben auf theoretische Erlöse, die man erzielen kann. Und bei den Kosten muss man natürlich auch sehen, welche Kosten da in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen stecken, die Unternehmer verursacht sind, was dann wegfällt. Also zum Beispiel mein Gehalt ist ja dem Verkauf an den ADAC weggefallen. Oder eben Fahrzeuge, die über den Betrieb angemeldet sind. Das muss man dann rausrechnen und dann kommt man ein Ergebnis, ein korrigiertes Ergebnis. Und dann werden eben noch so weiche Faktoren berücksichtigt. Wie ist der Zustand des Büros? Gibt es Instandhaltungsrückstau? Wie ist die Mitarbeiterstruktur? Natürlich ein gewisses Risiko, wenn sämtliche Beschäftigten irgendwo kurz vor der Alters- oder Pensionsgrenze stehen. Dann haben sie ein sehr hohes Risiko, dass dann plötzlich wenigen Monaten sie dann da alleine stehen, weil so viel Personal ad hoc zu ersetzen, ist natürlich auch nicht einfach. Also es werden Chancen und Risiken abgewogen und dann letztlich geht man final in die Bütt, wie man so im Rheinland sagt, und kommt dann auf einen Wert und ja, und irgendwann gibt man sich dann die Hand oder man lässt es bleiben, wenn es nicht passt.
Klar. Wie weit wird da das lokale und regionale Umfeld mit einbezogen in diese Kalkulationen?
Na gut, wir hatten unseren Betrieb gibt es seit 1927. Der ist hier in der Stadt Iserlohn und in der gesamten Umgebung, Region sehr bekannt. Und das ist natürlich ein Pfund, das man mit in die Verkaufsverhandlungen einwirft. Wenn man dann natürlich auch noch in der Stadt gut vernetzt ist durch Vereinsmitgliedschaften, hier im Sauerland ist das Schützenwesen großes Thema, oder irgendwelche Service, welchen Serviceclubs angehört, oder ja, eben einfach auch in der Stadt präsent ist, wenn man sich engagiert, wenn man sein Gesicht nicht versteckt in der Stadt, dann sind das alles Vorteile, die dazu führen, dass man auch ein Interesse daran hat, vielleicht auch für den Käufer weiterhin tätig zu sein. Und das war bei mir nämlich auch der Fall. Das war dann auch ein Bestandteil der Gespräche, dass ich natürlich mit 59 Jahren ein bisschen zu früh bin, nichts mehr zu tun, sondern schon noch einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen wollte. So, und das hat alles gepasst. Also da war, ich sagte so eben, das Momentum war da. Es war von allen Seiten, es gab eigentlich nichts mehr, was aus meiner Sicht dagegen sprach, sodass ich dann letztlich die Hand ausgestreckt habe und auch auf der anderen Seite mir auch eine entgegengestreckt wurde. Und dann, ja, dann war das perfekt. Dann habe ich die Verträge gemacht, unterschrieben und dann haben wir eine Flasche aufgemacht.
Das sei Ihnen gegönnt. Sie haben eben dieses Thema der lokalen Vernetzung angesprochen und das bezieht sich ja nun durchaus in starkem Maße häufig auf den Inhaber oder die Inhaberin. Will sagen, es gibt wahrscheinlich Reisebüros, wenn da der ehemalige Chef oder die Chefin abdankt, dann wird es ganz schwierig, das Geschäft fortzuführen und den Kundenstamm auch zu erhalten. Während in anderen Büros das vermutlich, wenn es auf mehreren Schultern liegt, so ein bisschen stärker ausbalanciert ist. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das ist sicherlich ein Thema, das aber hier bei uns nicht so zum Nachteil sich entwickelt hat, weil ich nicht so an der Front sitze. Also ich bin sozusagen im aktiven Verkauf vorne nicht tätig. Das muss ich sagen, das muss man dazu sagen, das ist etwas anderes, als wenn ein Reisebürounternehmer oder Unternehmerin tatsächlich an der Front mitarbeitet. Das ist bei mir nicht der Fall gewesen.
Okay.
Sodass also der Kundenkontakt, also die enge Kundenbindung in erster Linie zwischen den Mitarbeitenden und den Kunden stattgefunden hat. Sodass sich da in der Wahrnehmung auf Kundenseite eigentlich nicht viel geändert hat.
Sicher ein wichtiger Aspekt. Dann lassen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal so ein paar Tipps da, was man tun und lassen sollte, wenn man sich eben mit dem Verkauf seines eigenen Reisebüros trägt. Gibt es da Fallstricke, die Ihnen eingefallen sind und in die Sie hoffentlich nicht getappt sind?
Ja, grundsätzlich ist natürlich ein Unternehmensverkauf insgesamt eine sehr zukunftsrelevante Entscheidung für den Verkäufer selber, aber auch natürlich für das Büro insgesamt, für die Zukunft der Angestellten, der Mitarbeitenden und auch der ganzen Vertragspartner, mit denen man vor Ort ja auch zusammen viele Jahrzehnte zusammengearbeitet hat, sodass man da auf jeden Fall den allergrößten Wert legt, dass der Käufer auch wirklich seriös ist. Und das ist ein Thema. Das zweite Thema ist natürlich auch die Professionalität in der Abwicklung. Das macht sich schon sehr schnell bemerkbar, wenn man eben in die Gespräche einsteigt, ob man da eben schon sehr konkret, sehr verbindlich und sehr professionell miteinander umgeht oder man entwickelt ein Gefühl dafür, dass, ob das passt oder nicht. Das muss einfach passen auch. So, und natürlich ist auch der finanzielle Aspekt ganz wichtig. Man möchte natürlich sicher gehen, dass man sein Geld bekommt am Ende des Tages, dass die Zusagen auch eingehalten werden. Und da gibt es natürlich auch schon Fallstricke, von denen ich selber schon gehört habe, wo Kollegen tatsächlich auch schon verkauft, unterschrieben haben, aber dann am Ende das Geld nicht kam. Ja, da wurde dann wieder rückabgewickelt. Das ist also ein mir bekannter Fall. Da ist das so passiert. Das verzögert natürlich so eine Entscheidung, wenn man sich freut und unterschrieben hat und stellt seine gesamte Lebensplanung darauf ein. Und wenn es dann hinterher Ärger gibt und zurückabgewickelt wird, dann hat man möglicherweise auch ein Problem. Also Fallstricke, um das konkret zu sagen, ist ja die Finanzkraft. Also die Finanzkraft zum einen, dass man sicherstellen muss, dass man wirklich sein Geld auch bekommt. Zum Zweiten ist eben die Manpower des Käufers, was dahinter steckt, weil es wird ja nicht nur einfach ein Vertrag unterschrieben. Es wird ja auch das gesamte Umfeld in die neue IT eingegliedert. Da gibt es ja eine Vielzahl von
Klar.
Verträgen, die übernommen werden. Ja, also es ist IT, das sind die Verträge mit Leistungsträgern, das ist das gesamte IATA-Thema. Wenn Sie einfach mal, wenn Sie wissen, IATA ist jetzt nicht so als so dynamisch bekannt, um das mal vorsichtig zu sagen. Wenn Sie da ein Change of Ownership anstoßen, dann ist das auch nicht in 2 Wochen erledigt. Das braucht eben auch seine Zeit. Ne? So gibt es eben viele Dinge, viele Prozesse, die eben sehr professionell begleitet werden sollten. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie dann nicht wieder einen dieser Fallstricke. Dann haben Sie kein gutes Gefühl und ja, es könnte vielleicht was schiefgehen. Und es soll ja eben möglichst reibungslos, geräuschlos in die Zukunft gehen. Und
Sie werden uns natürlich nicht sagen, was Sie erlöst haben mit dem Verkauf Ihres Reisebüros. Das müssen Sie auch nicht. Aber ich formuliere die Frage dann mal ein bisschen allgemeiner vielleicht. Lässt sich denn mit dem Erlös aus dem Verkauf eines gut laufenden Reisebüros, das eben auch nicht ganz klein ist, ein auskömmlicher Lebensabend bestreiten oder reicht das nicht?
da gibt es so ein paar Faktoren, die diese Frage oder die Antwort auf die Frage beeinflussen. Das eine ist natürlich, was hat der Verkäufer für einen Lebensstandard? Das zweite ist natürlich die Betriebsgröße oder die Betriebsergebnisse. Wenn Sie jetzt ein Büro haben, das wirklich hoch im zweistelligen Millionenbereich Ermittlungsumsätze ausweist, dann sind die Ergebnisse entsprechend hoch und dann auch der Multiplikator, mit dem dann so
Na
ein
klar.
Ergebnis dann auch zu einem Kaufpreis führt. In der Regel haben solche großen Büros auch keine Instandhaltungsrückstände, Staus oder die sind auf der Höhe der Zeit, sodass das natürlich auch einen Kaufpreis beeinflusst. Das dritte ist die Steuerlast, die dann natürlich auch zu berücksichtigen ist. Das, was man bekommt, da muss man, auch wenn es nur der halbe Steuersatz ist, ab, ich glaube, Mitte 50 gibt es so eine Regel, dass dann der Veräußerungserlös aus der Betriebsveräußerung im Ganzen eben steuerlich auch begünstigt wird. Gleichwohl, das Finanzamt hält die Hand auf, auch wenn es nicht ganz so viel ist. Das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Okay.
Aber für mich persönlich alleine aus dem Verkauf den Lebensabend zu bestreiten, ohne dass man vielleicht auch vorher schon Vorsorge getroffen hätte in geeigneter Weise, das kann ich aus meiner Sicht jetzt verneinen.
Daraus ergibt sich ja durchaus auch eine Konsequenz, ne? Und bei vielen Selbstständigen ist es ja so, dass man den Eindruck hat, sie machen sich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt überhaupt über dieses Thema mal Gedanken. Na? Und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, wo ich eigentlich den Griffel niederlegen möchte und ich dann anfange darüber nachzudenken, dann ist es ja wahrscheinlich zu spät dafür, das zu tun. Was sollte denn ein selbstständiger Reisebüroinhaber tun und zu welchem Zeitpunkt sollte er damit beginnen, um Vorsorge zu treffen?
Also um Vorsorge zu treffen, das kann nie früh genug sein. Also eigentlich sollte man damit beginnen, mit kleinen Beträgen, schon in dem Moment, wo man anfängt, Geld zu verdienen. Sprich, wenn man als Azubi in der Ausbildung ist. Da kann man selbst mit Kleinstbeträgen von 20, 25, 30, 50 Euro im Monat vielleicht schon irgendwo welche Töpfe füllen. Also das Thema heißt Lebensversicherung, das Thema heißt geeignete Altersvorsorge oder Riester oder Lebensversicherungen oder Fondssparpläne. Später vielleicht irgendwann mal, wenn man besser verdient, an Immobilien denken oder Wertpapiere in irgendeiner Weise immer ein bisschen was zurücklegen. Das ist so ein Credo, was ich wirklich immer wieder ganz gerne auch anführe. Ich war ja zu meinen Zeiten, als ich im Deutschen Reiseverband noch tätig war, als Finanzvorstand, da gab es eine Initiative DRV Vorsorgemanagement. Das heißt, wir hatten damals einen Verein gegründet, um das Thema Altersvorsorge eben auch insbesondere für junge Menschen attraktiv zu machen. mussten da leider erkennen, dass das Bewusstsein einfach entweder zu wenig ausgeprägt war oder aber einfach der Verdienst im Reisebüro so schlecht ist, dass da nicht mal ein Groschen für eine Altersvorsorge übrig war, neben eben den Pflichtabgaben für Rente. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass der Unternehmensverkauf tatsächlich wirklich nur so das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen oder die Cherry on the Cake sein sollte.
Ja, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Sie haben es im Laufe unseres Gesprächs schon ein paar Mal angedeutet. Sie sind ja erstens noch ziemlich jung, ne? Und Sie gehen auch zweitens noch nicht wirklich in Rente oder sind jetzt noch nicht zum Privatier geworden. Dann sagen Sie uns doch noch mal kurz, was machen Sie denn jetzt?
Der ADAC, also die ADAC Reisevertrieb GmbH, hatte mich gebeten, als Berater, also freiberuflich weiterhin tätig zu sein, um zum einen hier vor Ort in meinem städtischen Umfeld weiterhin die Kundenpflege zu betreiben, um die Akquisition von Geschäftskunden durchzuführen, um da die Kontakte, die ich bislang ja auch hatte, zu pflegen, zu vertiefen, um neues Firmengeschäft zu akquirieren. Und also das ist der eine Aspekt hier, regional, überregional, auch mit Schwerpunkt Firmengeschäft tätig zu sein. Und zum Weiteren eben auch ja mit interessierten Kolleginnen und Kollegen Gespräche zu führen und meine Erfahrungen auch wiederzugeben, weiterzugeben, was den Verkauf angeht, was den Verkauf an zum Beispiel an die ADAC Reisevertrieb GmbH angeht, mit dem Ziel, verkaufswillige Reisebüroinhaberinnen und Inhaber zu treffen, zu finden und mit denen in Gespräche einzutreten, ob sie eben vielleicht ihr Unternehmen verkaufen möchten. Das ist so mein Aufgabenbereich, der mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ich habe immer gerne mit Menschen zu tun gehabt und der Vorteil ist, ich habe keine Sorgen, keine Risiken mehr, die eben nach dem Verkauf meines Unternehmens natürlich auch immer wieder belastend sind und die besonders auch in der Corona-Zeit natürlich an graue Haare haben wachsen lassen. Diese ganzen Sorgen, Risiken sind weg. Ich habe schöne Aufgaben, die mir sehr viel Spaß machen. Deshalb freue ich mich da wirklich auch auf die Zukunft und mache das sehr gerne.
Wir sehen also, da steht noch einiges an. Und das Thema Schützenverein ist damit ja auch noch nicht passé, ne?
Richtig. Immer jedes Jahr im Sommer geht es dann hier in Iserlohn sehr hoch her. Richtig, so ist das.
Lieber Herr Duhr, viel Glück, viel Erfolg und vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Alles Gute auch für Sie. Danke.
Lieber Christian, wie immer hinten drauf noch ein kleines Bonbon von dir. Welches Thema sollten wir denn noch mal ein bisschen mehr beleuchten?
Ja, dann nehmen wir doch gleich am besten die Personalie der Woche. Denn der Dirk Inger, 10 Jahre lang Hauptgeschäftsführer des DRV, hatte ja schon angekündigt, dass er den Laden verlassen wird. Und es war schon so ein bisschen darüber spekuliert worden, wo er denn nun hingeht. Jetzt ist es AIDA Cruises geworden, wo er zuständig ist für Kommunikation, also Pressearbeit, aber auch für politische Lobbyarbeit und wohlgemerkt für das Thema Nachhaltigkeit. Der Aufgabenbereich entspricht so weitgehend dem, was auch seine Vorgänger gemacht haben. Und ich wünsche ihm natürlich ganz viel Glück, aber ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn der Pressechef gleichzeitig für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Denn zumindest nach außen wirkt das so ein bisschen so, als würde dieses Thema als reines Marketing-Ding wahrgenommen, oder?
Die Gefahr besteht auf jeden Fall, so viel ist ganz klar. Aber weißt du, er wird uns ja nicht entkommen, beziehungsweise du wirst ihn ja weiter beobachten und spätestens in einem Jahr vielleicht ja auch mal einladen und sagen, wie ist denn der neue Job so angelaufen?
Gute Idee.
Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche kurz vor dem langen Osterwochenende. Freuen wir uns sehr darauf und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und Happy Day heute.
Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevon9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.